Einen schönen guten Morgen.
Ja, also dieser Text, muss ich ganz ehrlich sagen, wurde mir gestellt vor einigen Monaten und ich habe gedacht, wow, harter Tobak am Sonntagmorgen. Und ich fragte mich, ob Paulus auch dann auf seinen Briefen geschrieben hatte, bitte, ehe Sie diesen vorlesen, es wurde ja nicht gepredigt, schicken Sie alle Kinder raus. Ich frage mich, bei wie vielen Texten wurden Kinder rausgeschickt, weil es echt zur Sache ging. Also der klingt wie harter Tobak, dieser Text, aber weil ich mich dem gestellt habe, habe ich mich in den Text jetzt verliebt und den gebe ich jetzt mal ein bisschen weiter. Also einer meiner Lieblingsautoren ist Max Lucado und vielleicht kennt einer von euch diesen Autor und Pastor aus Texas. Er hat schon so viele Bücher geschrieben und viele sind auf der Bestseller der New York Times gelandet, weil er so eine bildhafte Sprache hat. Und in einem Buch erzählt er eine fiktive Geschichte von einem Bündel Kerzen, die in einem Vorratsschrank waren. Und eines Nachts gab es ein Gewitter und der Strom im Haus fiel aus. Also ging der Ehemann zu den Kerzen, um sie dazu zu bringen, etwas Licht in die Dunkelheit zu bringen. Aber die Kerzen, die alle sprechen konnten, die hatten alle Ausreden, warum sie den Schrank nicht verlassen konnten oder warum sie kein Licht spenden konnten. Einer sagte, er brauche mehr Vorbereitung. Er wolle ja keinen Fehler machen, wenn er denn den Auftrag bekäme, einen Raum zu beleuchten. Und so versuche er einfach mal eine super gute, also die allerbeste Kerze zu sein. Er sagte, er sei wirklich jetzt auch dabei in einer großartigen Studie über Windwiderstand und habe ganz viel über Dochtaufbau und Dochtkonservierung erfahren und will auch noch einen Bestseller über Flammendarstellung lesen. Und. Die zweite Kerze behauptete, gerade mit Meditation beschäftigt zu sein. Er sagte, dass er über die Bedeutung des Lichtes meditiere und dass er nicht gestört werden möchte, weil das alles so erleuchtend sei. Die dritte Kerze behauptete, er sei nicht stabil genug. Er müsse zuerst sein Leben in den Griff bekommen, bevor er irgendwelche Räume versucht zu beleuchten. Er sagte, sein Hauptproblem sei, er sei aufbrausend und Leute würden ihn für einen Hitzkopf halten. Und die vierte Kerze war eine Frau und sie meinte, sie würde zwar gerne helfen, aber die Dunkelheit zu erhellen, das wäre nicht wirklich ihr Ding, nicht ihre Gabe. Sie wäre Sängerin und ihre Aufgabe wäre es, andere Menschen zu ermutigen, damit sie aufleuchten, damit sie Licht in die Dunkelheit bringen. Und um ihre Gabe zu enthüllen, begann sie sofort mit einer wunderschönen Interpretation von dem Lied This Little Light of Mine. Singen ja oft Kinder und dann ne? This Little Light of Mine, also so ein kleiner Gospel. Ja, und alle Kerzen begannen dann zu singen und nichts, was der Besitzer des Hauses sagen oder tun konnte, brachte sie zum Schweigen. Als der Mann seine Frau fragte, wo sie die Kerzen herhabe, sagte sie, ach, das sind Kirchenkerzen. Erinnerst du dich an die Kirche, die geschlossen wurde? Ich habe sie dort gekauft. Ich fand das einen sehr anschaulichen Text. Kerzen, die nicht leuchten, die kein Licht spenden, das ist traurig, das ist schade. Und manchmal ist es auch tragisch, wenn kein Licht in die Dunkelheit kommt. Solche Kerzen sind ja letztendlich nutzlos. Und ich frage mich, ob Gott uns auch manchmal so sieht. Christ werden beinhaltet ja die Annahme einer neuen Identität. Und diese neue Identität beschreibt Paulus als Licht. Und in diesem Text heute fordert Paulus alle Christen auf, Kinder des Lichts zu sein, als Kinder des Lichts zu leben. Jede Kerze soll leuchten. Ob wir gerade an einer Jüngerschaftsschulung teilnehmen, ob wir uns gerade intensiv mit Bibeltexten auseinandersetzen und meditieren, ob wir ein Mitarbeiter im Lobpreisteam sind, in der Mutter-Kind-Gruppe, beim Kaffeedienst, in der Moderation, in der Leitung, egal. Auch egal, ob wir uns selbst geeignet finden, zu leuchten oder nicht. Alle Kinder Gottes sollen ihr Licht leuchten lassen. Ja, warum? Damit diejenigen es sehen, die in der Dunkelheit sind, die Jesus noch nicht kennen. Aber mal ganz ehrlich, wie oft kommt es vor, dass wir uns scheuen, ein helles Licht zu sein oder uns weigern, ein helles Licht zu sein? Wie oft kommt es vor, dass wir unsere Lampen abdecken oder einfach ausbrennen lassen? Wie oft suchen wir selbst aus, wann unser Licht leuchten soll und wann nicht? Wir wollen ja schon, dass unser Licht in der Gemeinde leuchtet, aber vielleicht nicht unbedingt am Montagmorgen beim Arbeitsplatz oder am Samstagabend beim Nachbarschaftspicknick-Treffen. Wir wollen schon, dass unser Licht leuchtet, wenn wir Gott dienen, aber nicht unbedingt dann, wenn uns jemand bei der Arbeit stört oder wenn nicht alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir wollen schon, dass ganz bestimmte Menschen unser Licht wahrnehmen, aber bei anderen ist es uns vielleicht manchmal egal. Aber stellen wir uns doch mal vor, was in anderen Bereichen unseres Lebens passieren würde, wenn wir selbst entscheiden würden, wann und wann nicht das Licht leuchten soll. Stellt euch mal vor, was nachts auf den Straßen Deutschlands passieren würde, wenn jeder Autofahrer seine Lichter nach Lust und Laune an- oder ausschalten würde. Oder wenn nachts am Flughafen der Fluglotse im Kontrollturm nach Lust und Laune die Landebahnbeleuchtung an- und ausschalten würde. Also wenn wir so leben würden, dann wäre ja unser Leben voller Katastrophen. Paulus macht deutlich, so können wir als geliebte Kinder Gottes nicht unser christliches Leben führen. Der christliche Glaube muss sich auf unser Leben zu Hause, in der Schule, im Krankenhaus, beim Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Gesellschaft auswirken. Jeder Lebensbereich soll durchleuchtet werden. Unser Reden, unser Zeitvertreib, unsere Ehen, unsere Beziehungen. Für Paulus war es ganz wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie gerettet werden, dass sie auch ein Leben führen, das Gott gefällt. Und deswegen gibt Paulus den Ephesern, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, zuallererst den Rat: Nehmt Gott als Vorbild, lebt als Nachahmer Gottes, werdet wie Jesus, lebt wie Jesus. Habt ihr schon mal Bilder von Hunden und deren Besitzer gesehen? Also manche Hunde sehen ihren Besitzern zum Verwechseln ähnlich. Man sagt, das kommt, wenn Hund und Besitzer ganz viel Zeit miteinander verbringen. Und in manchen Fällen könnte man ja den Eindruck gewinnen, sie haben denselben Friseur. Schauen wir uns das mal an. Vielen Dank an die Technik. Ja, angeblich kann man sich so eine Ähnlichkeit auch bei Ehepaaren vorstellen, aber die Bilder erspare ich euch heute Morgen. Also Tatsache ist, was ich sagen will, ist, wir werden mit der Zeit wie die Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Und wenn wir Jesus immer ähnlicher werden wollen, dann müssen wir ja auch Zeit mit ihm verbringen. Natürlich nicht wie die Jünger damals, die Jesus hautnah erleben konnten. Aber wir haben heute die Bibel und darin können wir alles über das Leben Jesu erfahren. Ich habe von Menschen gehört, die einmal im Monat die Evangelien durchlesen, damit sie immer wieder an das Leben Jesu erinnert werden und wie er war. Ja, wie war Jesus? Wie lebte Jesus? Paulus schreibt in diesem Text, alles, was er gesagt und getan hatte, war von einer selbstlosen und aufopfernden Liebe bestimmt. Und diese Spuren der Liebe Jesu sollen wir folgen. Nicht nur folgen, sondern nachahmen. Wir sollen ihn imitieren. Also wenn wir ein Licht in unserer Gesellschaft sein wollen, schreibt Paulus in Vers 2, dann muss unser ganzes Leben von der Liebe bestimmt sein. Dann müssen wir uns Vielleicht sagt er auch von manchen Aktivitäten, Menschen oder Gewohnheiten distanzieren, trennen. Dann müssen wir uns von den Taten der Dunkelheit, wie er es beschreibt, fernhalten. Und dann kommt auch schon gleich eine Liste von Verhaltensregeln von Paulus hinterher. Eine Liste von No-Gos für Christen, Dinge, von denen wir uns fernhalten sollen. Und ich wette, spätestens jetzt denkt ihr, ach, wäre ich doch zu Hause am Frühstückstisch sitzen geblieben. Aber ich bin auch ganz froh, dass es die ersten zwei Verse, die ersten beiden Verse in diesem Text gibt, worin Paulus mit der klaren Aufforderung beginnt, nehmt Gott, nehmt Jesus als Vorbild und lasst euer ganzes Leben von der Liebe bestimmen. Also offensichtlich geht es nicht nur hier um unser Verhalten, sondern um die Haltung dahinter, um unser Denken dahinter. Es geht um unsere Beweggründe, unsere Gewohnheiten, warum wir was tun oder lassen. Und Paulus schreibt, alles, was wir sagen und tun, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn ohne Liebe ist alles dunkel, alles nutzlos. Ohne Liebe bewirken unsere Worte, unsere Taten nichts. Laut dem Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13 kann es durchaus sein, dass wir eine auffallende sprachliche Intelligenz haben. Aber wenn unsere Worte ohne Liebe sind, dann wirken sie wie eine lärmende Trommel auf andere. Wir würden sagen, wir gehen den anderen dann auf den Keks. Da steht auch in 1. Korinther 13, es mag durchaus sein, dass wir ganz viel Bibelwissen haben und einen ganz starken Glauben. Aber wenn wir keine Liebe haben, sind wir nichts. Und da steht auch, es mag durchaus sein, dass wir ganz viele gute und große Opfer bringen. Aber wenn dies auch ohne Liebe geschieht, nützt es uns nichts. Also Liebe macht den ganz großen Unterschied. Sie bringt Licht und Leben in die Bude. Sie bringt Licht und Leben in die Gesellschaft hinein. Und wenn Paulus uns hier den Rat gibt, dass wir Gott, dass wir Jesus nachahmen sollen, ja, dass wir lernen sollen, uns in allem von der Liebe bestimmen zu lassen, dann ist das nicht nur theoretisch gemeint. Ganz praktisch haben wir ja schon erfahren, wie Gott uns liebt als seine Kinder. Wir kennen ja seine Vergebung. Wir wissen, wie er sich um uns und andere kümmert. Wir wissen, wie er liebevoll und gnädig mit uns redet und umgeht. Wir wissen, wie geduldig er ist und. Die Grundlage eines liebevollen Lebensstils ist das Bewusstsein für die erlebte Liebe Gottes. Und vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn wir alle ein Tagebuch der Liebe Gottes führen würden und diese ganz persönlich erlebte Liebe Gottes zum Vorbild für unser eigenes Leben nehmen würden. Zum Beispiel, wenn wir erleben, Gott ist gut, dass wir das mal aufschreiben und dann darunter schreiben, Gott ist gut und ich soll auch gut sein. Oder Gott ist freundlich, ich soll auch freundlich sein. Gott ist heilig, ich soll auch rein sein. Gott ist gerecht, ich soll auch fair sein. Gott ist in allem durch Liebe bestimmt und mein Leben soll auch in allem durch die Liebe bestimmt sein. Und weil Gott seine Liebe in den Herzen seiner Kinder ausgegossen hat, ist es möglich, dass sie sich in allem von der Liebe bestimmen lassen und somit Licht in die Welt hineintragen. Also die Liebe steckt in uns, in allen Kindern Gottes. Aber da soll sie nicht stecken bleiben. Sie soll ja in unseren Worten und Taten stecken und anderen zugutekommen. Und das macht Gott. Alles möglich, wenn wir sein Kind werden. Als mein Mann Wilfried, den kennt ihr ja auch, als der eingeschult wurde, wollte er am ersten Schultag gar nicht zur Schule gehen. Und als er gefragt wurde, warum nicht, sagte er ja, ich kann ja noch nicht lesen und nicht schreiben. Also er war davon ausgegangen, wer ein Schulkind werden will, der muss schon lesen und schreiben können. Wir sollen nicht Nachahmer Gottes sein, damit wir Kinder Gottes werden können, sondern wer ein Kind Gottes wird, der weiß, er ist von Gott geliebt. Er weiß, Gottes Liebe steckt auch in ihm. Er weiß, dass er es lernen kann, dass alle Lebensbereiche von der Liebe bestimmt sind. Und er will das auch lernen. Sobald wir von Gottes Liebe gepackt werden, wird sie in uns entfacht. Sobald sein Licht über uns aufgeht, sagt Paulus, werden wir ja zu Lichtträger. Und damit unser Licht nicht ausgeht, damit unsere Kerzen nicht erlöschen und unsere Liebe wirklich alle Bereiche unseres Lebens bestimmt, nennt Paulus, wie schon gesagt, ein paar No-Gos für Christen. 3 in diesem Text. Und als erstes No-Go auf seiner Liste steht etwas zum Thema Sexualität. Und zwar sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art. Er sagt, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Also Paulus spricht das Thema Sex and the City an. Sex und die Stadt, das ist ja eine Fernsehserie, die im Fernsehen auch hier gelaufen ist. Zu Zeiten von Paulus war sexuelles Vergnügen außerhalb der Ehe vor allem in den Städten weit verbreitet und oft mit religiösen Praktiken verbunden. Und die Stadt Ephesus war eine Hochburg des Götzendienstes. Hier gab es auch den weltberühmten Diana-Tempel. Und als erleuchtet galt, wer über seinen eigenen Körper frei entscheiden konnte. Klingt gar nicht fremd. Und wer sich von gesellschaftlicher Zurückhaltung löste. Also das ist eine Lehre, die uns heute ja gar nicht fremd klingt. Das ist ein aktueller Trend, der ja damals wie heute nichts mit wahrer Liebe zu tun hatte. Deswegen steht das auf seiner Liste. In der vorletzten christlichen Zeitschrift für Sexualität und Beziehung vom Weißen Kreuz steht ein ganz interessanter Artikel von Professor Dr. Pastötter, ein Sexualwissenschaftler. Und er erzählt von einer seiner Vorlesungen zum Thema Sexualität und Liebe, wo eine 22-jährige deutsche Studentin irgendwann sagte, Sex hat etwas mit Liebe zu tun? Das habe ich noch nie gehört, klingt aber schön. Also daraufhin gab es wohl eine angeregte Diskussion über die spezielle Verbindung von Sexualität und Liebe, die nicht nur dieser Studentin, sondern all ihren Kommilitonen so neu war. Obwohl das Thema so alt ist wie die Menschheit. Und obwohl es direkt oder auch indirekt im Zentrum jeder Weltliteratur steht, auch der religiösen. Und doch war es diesen jungen Menschen von heute scheinbar völlig unbekannt, dass Sex und Liebe zusammengehören. Heute gilt ja, alles ist erlaubt, macht, was ihr wollt. Also da fragt man sich ja unweigerlich, wie ist es dazu gekommen? Was ist in den letzten Jahren passiert, dass Sexualität mit One-Night-Stand, mit Gruppensex, Affären assoziiert wird, aber nicht mehr mit der Liebe? Leider war so manches dunkle Treiben damals, aber auch heute durch die Medien, was die Gesellschaft denkt, ja, und die aktuelle Sexualpädagogik dem Mainstream schmackhaft gemacht. Also dieses dunkle Treiben wird überall den jüngsten Kindern schmackhaft gemacht. Alles nach diesem Motto, ohne ein gewisses Maß von Egoismus und ohne auf Kosten anderer zu leben, können wir einfach nicht erreichen, was wir wollen. Wer so lebt, ist darauf aus, andere Menschen auszunutzen, um das zu bekommen, was er will. Und sobald diese Menschen nicht mehr liefern, was gewollt ist, werden sie einfach aussortiert. Einfach so. Romantisch ist das nicht. Aber Gefühle haben keinen Platz, da wo sich alles nur um mich, meine Lust, meine Wünsche, meine Ziele dreht. wenn es immer nur um das geht, was ich will, dann bleiben unmoralische Ausschweifungen und Schamlosigkeit nicht aus. Und das alles hat nichts mit Liebe zu tun. Grenzenlose sexuelle Selbstverwirklichung hat nichts mit Liebe zu tun. Da gibt es nichts dazwischen. Für Gott, für Christen war, ist und bleibt Gottes Wort Richtschnur für unser ganzes Leben und nicht nur, nicht das, was die Gesellschaft akzeptiert. Laut Bibel gehört das sexuelle Vergnügen in die Ehe. Paulus sagt sogar, wenn bei jemandem die Hormone durchdrehen, dann soll er heiraten. In der Bibel bilden Sex und Ehe immer eine Einheit. Und diese Einheit soll von der Liebe bestimmt sein. Das heißt auch in der Bibel, ein Mann soll seine Frau lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Und die Frau soll ihren Mann achten. Also alles, was ein Ehepaar sagt und tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Und für solch ein harmonisches Leben braucht es eine Menge an Verständnis, Respekt, Achtung, Hingabe, Einsatz, Selbstlosigkeit, Vertrauen und, und. Genau diese Art von Liebe ist heutzutage rar. Aber wo diese Liebe tatsächlich im Sinne Gottes gelebt wird, das fällt auf. Das fällt auf wie eine Kerze in einem dunklen Raum. Und es ist dieses Licht, sagt Paulus, das das Falsche, das Böse aufdeckt und Menschen zum Nachdenken bringt. Als wir noch in Kanada lebten, war unser Friseurladen direkt neben unserem Neues Leben Büro. Das heißt, wir hatten sehr viele natürliche Begegnungen mit unserem Friseur. Und eines Nachts um 12 Uhr klingelte dieser Friseur an unserer Tür zu Hause privat. Er wollte mehr über unseren Glauben wissen. Er hätte beobachtet, dass unsere Beziehung von Vertrauen geprägt war und nicht Eifersucht. Das hätte er noch nie erlebt, noch nie gesehen, fand er aber toll. Er war schon in seiner dritten Beziehung und suchte immer noch nach der wahren Liebe. Heute ist dieser Friseur Christ. Anders als der heutige Trend, der nichts mit Liebe zu tun hat, beschreibt Sex in der Bibel mehr als nur zwei Menschen, die miteinander schlafen. Es geht um eine körperliche und seelische Verbindung, die Mann und Frau gemeinsam erleben. Beide werden mit Körper und Seele eins. Und eins werden meint einen Prozess des Zusammenwachsens, einen gemeinsamen Namen teilen, eine gemeinsame Wohnung, eine gemeinsame Lebensvision entwerfen und auch miteinander schlafen. Gott hat den Menschen den körperlichen Aspekt der Sexualität ganz bewusst geschenkt. Wir sind anders als Tiere. Bei uns Menschen geht es nicht nur um Triebbefriedigung oder Fortpflanzung. Gott möchte, dass durch den Sex eine tiefe Beziehung zwischen Mann und Frau entsteht. In dieser Beziehung sollte die Sehnsucht des Menschen nach Liebe, Geborgenheit, Annahme ein Stück weit gestillt werden. Also das erste No-Go auf Paulus' Liste ist diese grenzenlose sexuelle Selbstverwirklichung. Hat nichts mit Liebe zu tun. Das zweite No-Go auf seiner Liste ist Habgier. Er sagt auch, Habgier gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk. Und ich frage mich, warum? Wen juckt es, was ich mir alles ansammle, was ich alles habe und liebe? Was hat das mit dem Nächsten zu tun? Habgier ist ein No-Go, weil es auch nichts mit Liebe zu tun hat. Nichts mit Nächstenliebe, sondern eher mit dem Unwillen zu teilen. Habgier löscht unsere Kerzen aus, unser Licht aus, Gottes Licht, das wir in die Welt hineintragen sollen. Und Habgier beginnt dort, wo wir nicht mit dem zufrieden sind, was wir haben. Wo wir immer mehr haben und besitzen wollen, unabhängig von dessen Nutzen. Und das nennt Paulus Götzendienst, ein absolutes No-Go. Hab und Gut ist in sich ja nicht falsch, das wissen wir. Aber wenn sich auf einmal bei uns alles nur um das Materielle, um Besitz, um Geld dreht, dann wird es dunkel in unserem Leben. Habgier ist Gott sei Dank verhältnismäßig leicht zu heilen. Die Therapie besteht aus einer einfachen Handlung: Teilen, spenden. Wir müssen es lernen, uns von unserem Besitz zu trennen, damit es auch anderen zugute kommt. So strahlen wir Licht und Leben in unsere Gesellschaft aus. Eine Gesellschaft, die so etwas kaum noch kennt. Und deswegen fällt gerade so ein Licht auf. Es lenkt den Scheinwerfer auf Gott, die Quelle des Lichts. Und das gefällt Gott und kommt Menschen zugute. Und das letzte, das dritte No-Go, was hier auf seiner Liste steht, ist unsere Sprachkultur. Ihm geht es dabei um das, was wir sagen, was wir weitererzählen. Er sagt, genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. In solchen Worten steckt auch keine Liebe. Deswegen sind sie ein No-Go. Solche Worte helfen niemandem weiter. Sie bringen kein Licht, keine Liebe in das Leben eines anderen. Sie tragen da nicht zu bei, dass Menschen Jesus kennenlernen und gerettet werden. Gott ist nicht gegen Humor. Wer die Bibel kennt, der weiß, Gott ist voller Humor. Aber er möchte, dass unsere Worte sein Licht, seine Liebe, seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit in die Gesellschaft hineinfließen lassen. Es steht so in Vers 9. Menschen, die gottesfürchtig sind, Menschen, die weise sind, die Jesus nachahmen, die Gott als Vorbild haben, die haben richtig gute Sprüche drauf, keine dummen. Sie geben wertvolle Ratschläge weiter, zuverlässige Wahrheiten. Was sie sagen, ist gescheit, es ist durchdacht, es hat Hand und Fuß, da kommt kein leeres Geschwätz. Kinder des Lichts sind anders als Menschen ohne Gott. Sie reden anders. Wer Jesus nachahmen will, der redet von dem, was Gott gefällt, was ihn ehrt. Sie reden von dem, was anderen dient, weiterhilft und zu Jesus führt. Ich hatte mal eine junge Frau, die vor kurzem Christ geworden ist aus der Punk-Szene, zu einer christlichen Frauenkonferenz eingeladen und die war so gespannt. Sie wollte hören, was wir mit Jesus erleben und wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Und nach dieser Konferenz, nach vielen Vorträgen, sagte diese junge Frau zu mir, also eins fand ich ganz interessant, eigentlich enttäuschend. Als wir dann alle in der Mittagspause waren und um Tische saßen und miteinander eine Stunde gegessen und geredet hatte, habe ich immer gedacht, ihr Christinnen redet über Gott und was ihr mit ihm erlebt, eure Erfahrungen, aber nichts, ihr habt über alle möglichen Alltäglichkeiten gesprochen. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Wir kennen das, es gibt ja Christen, mit denen man über alles ins Gespräch kommen kann, auch über Gott, über Jesus. Und dann gibt es Christen, egal wie du ansetzt, man kommt nie ins Gespräch über Jesus, den sie über 30 oder 40 Jahre kennen. Laut einer Studie, das mag jetzt manche zum Staunen bringen, laut einer Studie reden Männer und Frauen nahezu gleich viel, nämlich um die 16.000 Worte am Tag. Und sicher sind unter diesen 16.000 Worte ganz viele sachliche Infos, ganz viele hilfreiche Antworten, Ermunterungen, Wertschätzungen, alles Worte, die wirklich nützlich sind und die gut tun. Aber zweifellos reden wir auch viel überflüssiges Geschwätz. Was uns wachrütteln sollte, ist die Tatsache, dass unsere Worte nicht nur Paulus nicht egal sind, sondern Jesus nicht egal sind. Es ist ihm nicht egal, worüber wir reden und was wir anderen erzählen. Im Gegenteil, Jesus selbst sagt in Matthäus 12, Vers 36, an dem Tag, an dem Gott alle Menschen richten wird, werden sie Rechenschaft ablegen müssen über ihr Leben, auch über jedes nichtsnutzige Wort, das sie gesprochen haben. Alles ist von Bedeutung. was wir sagen. Kein Wunder, dass Paulus in diesem Text uns auch rechtzeitig warnen will und schreibt in Vers 6, wir sollen aufpassen, wo falsches und böses Verhalten auch gerechtfertigt wird und nicht darauf reinfallen. Denn wer sich auf dunkles Treiben, einen No-Go-Bereich einlässt, muss wissen, dass er Gottes Zorn auf sich zieht. Wenn wir als Kinder des Lichts darauf achten wollen, dass alles, was wir sagen, was wir weitererzählen, von der Liebe bestimmt ist, können wir Folgendes tun. Wir können die drei Siebe des Sokrates anwenden. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Dass ehe wir was sagen, uns fragen, ist es wirklich wahr, was ich erzählen will? Habe ich es geprüft? Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte. Dass wir uns fragen, ist es gut, was ich erzählen will? Ist es bestimmt von der Liebe? Und das dritte ist das Sieb der Notwendigkeit. Ist es nützlich? Für wen oder was? Und wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann sollten wir mal auf die Zunge beißen und nichts sagen. Auf alle Fälle können wir beten, das beten, was David gebetet hatte. Es steht in Psalm 141. Er bringt es richtig gut auf den Punkt. Herr, wache du über meine Zunge. Stell einen Posten ans Tor meiner Lippen. Hindere mich, meinen Neigungen nachzugehen, damit ich nichts Übles rede, zusammen mit anderen. Nimm mir die Lust an ihren Leckerbissen. Also in tolle Worte formuliert. Also wenn es eine Sprache gibt, die an Menschen total vorbeigehen kann, weil sie nichts auslöst, dann gibt es eine Sprache, die ganz viel auslösen kann, Gutes, die Menschen aufbaut, die sie zur Hoffnung befreit. Das sind Worte, die Licht bringen, weil sie von der Liebe bestimmt sind. Und deswegen sollten wir nur Worte im Mund führen, die durch unser Herz gegangen sind. Das spüren die Menschen und dann hören sie uns auch lieber zu. Ob es nun um sexuelle Ausschweifungen geht, ob es um Habgier oder unsere Sprachkultur geht. Es geht nicht nur darum, um bestimmte Dinge zu vermeiden oder uns von bestimmten Menschen oder Dinge fernzuhalten, sondern laut Paulus in Vers 10 geht es darum, dass wir uns immer wieder fragen, was gefällt eigentlich Gott? Was steht denn eigentlich in der Bibel? Und wenn wir das wissen, dann sollen wir uns für das Gute entscheiden und auch entschlossen tun, auch wenn das unbequem ist, auch wenn wir dadurch gegen den Strom schwimmen müssen. Wenn unsere Kerzen leuchten sollen, dann müssen uns drei Dinge bewusst sein. Wir sind anders, wir gehören Jesus, wir sind einzigartig, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Zweitens, wir sind verantwortlich. Wir sind für uns selbst verantwortlich, dass unser Licht hell für Jesus leuchtet. Und wir sind einflussreich. Wir haben Einfluss auf unsere Gesellschaft. Wir können so viel Gutes in die Gesellschaft mit hineinfließen lassen. Und dieses Gute bezeichnet Paulus in diesem Text als Früchte des Lichts, des Glaubens, des Geistes. Er sagt, alles, was gut ist, was gerecht ist, was wahr ist. Und er fordert alle Kinder Gottes auf, Früchte des Lichtes hervorzubringen, ja, die sich im verborgenen Umgang mit Gott zeigen und im Umgang mit Menschen. Und wenn man dann so einen Text gelesen hat, dann könnte man, sollte sich fragen, was zeigt sich in meinem Leben? Was wird sichtbar im Umgang, in meinem Umgang mit Menschen, mit Gott? Wie unterscheidet sich mein Umgang mit Menschen, mit meinem Partner, mit meinem Besitz, mit Geld, mit dem, was ich sage und weitererzähle, von denen, die Gott nicht kennen und ernst nehmen? Welche Lebensbereiche in meinem Leben sind schon von der Liebe bestimmt, welche noch nicht? Wo lasse ich meine Kerzen leuchten, wo nicht? Wen ahme ich nach? Wen imitiere ich? Wie wir leben, ist ganz wichtig, entscheidend. Wen wir nachahmen, ist wichtig. Nicht nur für uns, sondern für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es geht nicht nur um uns. Es geht nicht darum, was ich davon habe, dass mein Licht leuchtet, sondern was die anderen davon haben, dass sie den Weg zu Jesus sehen und erkennen. Wenn Gottes Licht über uns kommt und leuchtet, wie Paulus in Vers 14 sagt, dann schauen sich Menschen nach der Lichtquelle um und sehen Jesus. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Noch in Matthäus 5, Vers 16. Die Frage ist nur, wollen und werden wir unsere Gesellschaft auf eine Art und Weise beeinflussen, die Gott gefällt oder nicht? Wir haben die Wahl. Zwei Ereignisse noch zum Schluss. Zwei Ereignisse der jüngsten Vergangenheit, die ein erstaunliches Echo ausgelöst haben. Der Tod der Queen Elizabeth aus England und der Abschied des Tenniskönigs Roger Federer. Das Ende dieser beiden Menschen war für viele ein Verlust, obwohl sie diese Menschen gar nicht persönlich kannten. Warum? Immer wieder fielen die Worte lange Wegbegleiter, interessiert am Gegenüber, standen all die Jahre für das Gleiche, übernahmen Verantwortung und waren unspektakulär ihr Leben lang mit dem gleichen Partner verheiratet. Als Federer seiner Frau dankte, dass sie ihn so viele Jahre im Hintergrund unterstützt hatte, flossen Tränen bei den Zuhörern. Einmal mehr wurde offensichtlich, dass allen neuen Maximen zum Trotz die Sehnsucht nach konservativen Werten wie eine selbstlose, aufopfernde Liebe nicht totzukriegen ist. Also hören wir deswegen nicht auf, wozu wir berufen sind, nämlich ein Licht zu sein. Die Welt ist ein dunkler Ort, umso größer ist die Sehnsucht nach dem Licht. Sagen wir den Menschen ohne Hoffnung, wer unser Leben erhält, erzählen wir ihnen von Jesus, der sie liebt, der uns liebt, der rettet, der uns beisteht. Es ist dringend, die Zeit läuft, das Leben hier ist sehr wichtig und das zukünftige Leben ist wichtig. Und deswegen sagt Paulus zum Schluss, wacht auf Leute, legt los. Und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Amen.